Herr, du bist unter uns und wir sind in deiner Gegenwart. Sende deinen Heiligen Geist und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, wir feiern Kirchweihfest. Das bedeutet eigentlich, den Blick zurückzuwerfen auf den Bau, die Fertigstellung, die Einweihung unserer Kirche vor XY Jahren. Eigentlich ist das, oder normalerweise ist es ein Anlass, dankbar zu sein für dieses Gebäude, was wir haben, für das Leben, was hier drin stattgefunden hat über die Jahrhunderte. Ein Grund, sich zu freuen, vielleicht auch ein Grund, stolz zu sein, dass wir das Gebäude haben, auf das, was hier drin steht, auf die Erhaltung. Vielleicht auch ein Stück Nostalgie auf Erinnerung an frühere Zeiten, als hier noch zwei Emporen waren, die rings und eine davon ringsrum ging und die manchmal auch voll waren. Allerdings wissen wir gar nicht, seit wann es eigentlich eine Kirche hier gibt. Im 14. Jahrhundert muss es schon, da sind sich die Historiker einig, eine Kirche gegeben haben, etwa 1350. Und im Jahre 1604 wurde sie in dieser Größe gebaut. Vorher gab es bloß eine kleinere Kapelle. 1604 ist sie auf diese Größe erweitert worden, das weiß man. Und 1746 ist sie praktisch wieder, wahrscheinlich in derselben Form, wieder aufgebaut worden nach Blitzeinschlag und Zerstörung, nachdem sie 20 Jahre die Gemeinde in einer kaputten Kirche Gottesdienst gefeiert hat anscheinend, wurde sie dann wieder neu hergestellt und errichtet. Der Termin für die Einweihung, den wir ja eigentlich heute begehen, ist tatsächlich erst recht nicht bekannt. Bis 1816 wurde das Kirchweihfest am Montag nach dem 16. September gefeiert. Wohlgemerkt, früher waren Kirchweihfeste immer am Montag. Sonntag hat man den normalen Gottesdienst gefeiert und Montag Kirchweihfest. Hatten eben dann auch die Leute frei, wenn sie sich leisten konnten. Ab 1816 wurde es dann verlegt auf den 16. Oktober durch Verfügung vom Konsistorialamt. Der Grund, dass man das vom September auf den Oktober verlegt hat, war erstens, dass die Ernte noch nicht vorbei war und während hier Gottesdienst gefeiert wurde, draußen die Erntearbeiten liefen beim Rittergut. Das hatte damit zu tun, dass viele der Arbeiter, die auf dem Rittergut dienstverpflichtet waren, nicht aus Niederlichtenau waren, sondern aus anderen Ortschaften kamen und eben kein Kirchweihfest hatten. Das war der eine Grund. Und der zweite war, dass das Kirchweihfest Mitte September in Konflikt mit der Konfirmation kam. Das war mir auch neu. Die war früher im Zusammenhang mit Michaelis und deswegen im September und die Konfirmanden konnten sich nicht so richtig konzentrieren, so wie ihr auch jetzt gerade auf die Predigt nicht konzentrieren könnt. So konnten sich die Konfirmanden nicht in eine andächtige Stimmung bringen, weil Kirchweih war und draußen Rummel und kunterbuntes Treiben und das war nicht der richtige Rahmen. Deswegen wurde also die Konfirmation von Mitte September auf Mitte Oktober verlegt, das Kirchweihfest. Und 1871 wurde es nochmal verschoben, weil es wahrscheinlich immer noch zu früh lag für die Bauern, Mitte Oktober, und hat es auf den Montag vor Martini verlegt. Und das ist auch der Grund der interessanten Terminsetzung unseres Kirchweihfestes, weil das eigentlich der Montag des Kirchweihfestes ist, Montag vor Martinsfest. Also wenn Martinsfest der 11. November auf Montag fällt, schiebt sich das ganze Kirchweihfest eine Woche nach vorn, denn es ist der Montag vor Martini. Und so ist es halt bis heute. Einzelheiten darüber in der sogenannten Vogelchronik, dem maßgeblichen Dokument oder Standardwerk für die Ortsgeschichte von Niederlichtenau von bis 1934. Gebe ich nicht aus der Hand. Das einzige Exemplar, was wir haben im Pfarramt. Die anderen Exemplare wurden aus der Hand gegeben, sind demzufolge nicht mehr vorhanden. Ja, der Blick zurück in die Vergangenheit ist eigentlich immer das Wesentliche bei so einem Jubiläum, bei so einem Gedenktag auf die Geschichte des Gebäudes und der Gemeinde. Das ist interessant, das ist aufschlussreich, man erfährt Neues. Ich war auch von vielen überrascht, was ich jetzt gelesen hatte, obwohl ich die Chronik schon mal gelesen habe, aber das hatte ich inzwischen alles wieder vergessen. Da geht es mir nicht anders als den Schülern. Aber der Blick zurück verdeckt manchmal auch den Blick auf den Sinn und auf die Bedeutung der Kirche. Denn hier geht es, in der Kirche selbst geht es eigentlich im Wesentlichen nicht um den Blick zurück. Und deswegen haben wir den Predigttext aus der Offenbarung des Johannes, der unseren Blick in eine ganz andere Richtung lenkt, nicht zurück, sondern nach oben, in die Gegenwart Gottes. Die Offenbarung des Johannes, die findet ja praktisch statt. Johannes empfängt diese Offenbarung an einem Sonntag. Steht gleich im ersten Kapitel, Vers 10. Ich wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn, also am Sonntag, und hörte hinter mir eine große Stimme, wie von einer Posaune, die sprach, was du siehst, das schreibe in ein Buch. Also man muss davon ausgehen, Johannes erlebt das an einem Sonntag. Und so könnten wir uns vorstellen, er hat am Sonntagmorgen einen Blick in die himmlische Welt. Um die Zeit, wo sich die Gemeinde, seine eigene Gemeinde und weltweit Gemeinden, christliche Gemeinden zum Gottesdienst versammeln. Und dann steht, es geht im Kapitel 4 weiter, wie wir es gerade gehört haben. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören, wie eine Posaune, die sprach, steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Eine offene Tür im Himmel, man könnte sagen, die Kirche am Sonntagmorgen ist eine Tür, die offen ist nach dem Himmel. Nicht weniger passiert hier und nicht weniger sollten Sie erwarten, wenn Sie sonntags zum Gottesdienst kommen. Nicht eine interessante Predigt, nicht gute Musik, das erste weiß ich nicht, das zweite haben wir heute ganz sicher, aber das ist nicht das, was wir erwarten sollten, sondern eine offene Tür zum Himmel, die für uns geöffnet wird. Und dann die Stimme Gottes, die uns anspricht und sagt, steig herauf. Steig herauf in den Himmel, lass dich ein auf die Gegenwart Gottes, geh durch diese geöffnete Tür, die dich in den Himmel bringt. Steig herauf ist die Aufforderung, obwohl nicht steht, dass Johannes heraufgestiegen wäre. Das geht ja auch gar nicht. Wie sollen wir denn in den Himmel hinaufsteigen, selbst wenn wir da eine offene Tür sehen? Und das ist auch im übertragenen Sinne so. Wie sollen wir uns in die Gegenwart Gottes begeben, die wir mit allen Fasern an diese Welt gekettet sind, an unsere Pläne und an die Erlebnisse, an die Ereignisse, an unsere Prägungen, an das, was wir gelernt haben, auf das, was wir ständig wahrnehmen und gesagt bekommen, das alles bindet uns an diese Welt. Wie sollen wir hinauf in den Himmel steigen? Aber alsbald wurde ich vom Geist ergriffen und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten voller Augen vorn und hinten. Und die erste Gestalt war gleich einem Löwen und die zweite Gestalt war gleich einem Stier und die dritte Gestalt hatte ein Antlitz wie ein Mensch und die vierte Gestalt war gleich einem fliegenden Adler. Und eine jede der vier Gestalten hatte sechs Flügel und sie waren außen und innen voller Augen und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Also Johannes bekommt den Auftrag, steig herauf, aber weil das gar nicht geht, ergreift ihn der Geist. Und das heißt, es ist die Aufforderung, die uns dazu bringt, bereit zu sein dafür. Aber der Geist ist es, der es wirklich fertig bringt, uns in die Gegenwart Gottes zu tragen. Wir können das gar nicht machen. Aber er möchte es und er ruft uns auf, uns dafür, das mit uns geschehen zu lassen. Und dann ist er in der Gegenwart Gottes, aber er kann das gar nicht wirklich beschreiben und vielleicht auch gar nicht wirklich sehen, Gott selbst und seine Gegenwart. Was wir hier lesen, sind nur Bilder, Vergleiche, Edelsteine, Kristall, Feuer, die Farben, die wundervoll leuchten, die durchscheinen, die aus reinem Licht zu bestehen scheinen wie ein Regenbogen. Und dann merkwürdige Tierwesen, die den Lobpreis Gottes hier verkündigen. Das alles sind Dinge, die einfach unsere Vorstellung überschreiten und uns zeigen, in der Welt Gottes geschehen ganz andere Dinge, die weit über das hinausgehen, was wir uns so denken, erwarten und erklären können. Und Es ist in der Mitte der Thron zu sehen und das, so ist auch die Kirche eingerichtet. Warum ist der Altar so verschnörkelt und verziert mit Gold und Säulen und ringsrum mit Bildern? Das wäre eigentlich für die Funktion des Altars nicht nötig, da würde ein Tisch genügen mit dem Kreuz vielleicht. Aber diese Pracht erinnert uns daran, dass der Thron Gottes in unserer Mitte steht, dass Gott bei uns ist oder wir in der Gegenwart Gottes sind, im Gottesdienst und unsere Blicke nicht auf irgendein Thema oder eine Predigt oder, ich war vor einiger Zeit in der Kirche in Brandenburg, da stand an dieser Stelle die Orgel, wo bei uns der Altar steht. Nein, wir richten den Blick auf die Gegenwart Gottes, auf den Thron Gottes, auch wenn der natürlich nicht so aussieht und an Pracht und Herrlichkeit alles, was Menschen ersinnen können, bei weitem übersteigt. Um den Thron waren 24 Throne und auf den Thronen saßen 24 Älteste mit weißen Kleidern angetan und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. 24 Älteste, was ist das? Wie bei den meisten Dingen, die in der Offenbarung stehen, gehen die Meinungen der Ausleger auseinander. Das bedeutet das und dieses bedeutet jenes und das muss man mit dem verknüpfen, aber nein, das muss man auf dieses beziehen und so weiter. Ich würde sagen, 24 Älteste, im Unterschied zu diesen Tierwesen mit den Köpfen und den Augen außen und innen, sind 24 älteste Menschen. Wird nicht weiter beschrieben. Ganz normale Menschen, offenbar nicht die Jüngsten. Ja, die also wirklich irdig wirken im Vergleich zu allem anderen, was die Geister erscheinen als Flammen. Aber da sitzen 24 Älteste, gekleidet mit weißen Gewändern, das ist nichts Übernatürliches. Wer ist das? Warum 24? 24 ist nach meinen Kenntnissen der Mathematik 2 mal 12. 12 ist die Vollzahl und 24 ist das Doppelte davon. 12 würde ich schon ausdrücken, es sind alle, es ist alles vertreten, es ist vollständig. 24 ist doppelt vollständig. Es ist nicht eindeutig in der Offenbarung zu belegen, dass es so zu deuten ist, aber für mich, ich denke bei 24 an 2 mal 12 und es gibt in der Bibel 2 mal 12, nämlich die 12 Stämme Israels, die 12 Söhne Jakobs, aus denen die Stämme Israels hervorgehen. Und es gibt im Neuen Testament die 12 Apostel, von Jesus berufen, als Leiter der Kirche, die also in ihrer Vollzahl der 12 die gesamte Kirche repräsentieren. Und ich würde es so verstehen, dass 24 sind Israel, das Volk Gottes, das alte Volk Gottes und die Kirche, die Christenheit, das neue Volk Gottes, repräsentiert von den Stammvätern und von den Aposteln. Und damit vollständig vor Gottes Thron versammelt. Kurz bevor dem Beginn unseres Kapitels in Offenbarung 3, Vers 21 steht, zwei Verse vor Beginn unseres Kapitels, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe und mich gesetzt habe mit meinem Vater auf seinen Thron. Also eine Verheißung an die, die überwinden. Die dürfen auf dem Thron sitzen in Gottes Gegenwart. Und überwinden sind die, die Jesus die Treue gehalten haben, durch alle die abziehenden Kräfte hin, die sie von Jesus wegziehen wollten. Älteste Presbyter, im Griechischen heißt das Wort älteste Presbyter. Und aus dem Wort Presbyter ist im Laufe der Zeit das Wort Priester geworden im Deutschen. Also man könnte sagen 24 Priester. Und Priester sind Menschen, die eine Brücke bauen zwischen Gott und den Menschen. Also diese Ältesten, die da sitzen, sind die, die zwischen der Erde und dem Himmel, zwischen Gott und den Menschen, die Verbindung herstellen. Es sind Menschen in weißen Kleidern und weiß heißt in der Offenbarung nicht Leute, die eine reine Weste behalten haben, sondern die ihre Kleider gewaschen haben im Blut des Lammes. Also Menschen, die Vergebung ihrer Sünden haben, die nicht rein sind, weil sie sich nie schmutzig gemacht haben, sondern rein, weil sie Buße getan haben, weil sie die Gnade und die Vergebung angenommen und ein neues Leben begonnen haben. Und sie tragen auf ihrem Haupt goldene Kronen. Kronen tragen Könige, Kronen trugen Sieger früher, so ein Siegeskranz. Und sie sind Könige, weil sie Kinder Gottes sind. König wird man normalerweise, weil man das Kind eines Königs ist. Welch eine Ehre für Menschen, für irdische Menschen, die vor Gottes Thron sitzen dürfen, selbst auf Thronen sitzen, eine Krone auf dem Haupt, weiße Gewänder, welche Würde wird hier Menschen beigelegt, wie hoch werden sie erhoben. Und der Vers, also aus Kapitel 3, sagt das nicht nur diesen 24 zu, sondern zeigt, dass es eine symbolische Zahl ist und dass auf diesen Thronen alle sitzen, die überwinden, die sich nicht von Jesus abziehen lassen. Weder durch die Verfolgung, durch die Bedrohung, noch durch den Wohlstand und die Trägheit, noch durch Sünde, durch Versuchungen, Böses zu tun oder dadurch, dass sie nicht bereit sind, Sünden zu bekennen, die sich nicht, die das alles überwinden und Jesus die Treue halten oder wieder zurück zu Jesus kommen. Durch alle Schwierigkeiten, durch alle Herausforderungen, durch alle Widerstände hindurch bis in die Ewigkeit. Und wenn die Gestalten Preis und Ehre und Dank gaben dem, der auf dem Thron saß, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten den an, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit und legten ihre Kronen nieder vor dem Thron und sprachen, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Diese Ältesten, die, wie ich es verstehe, alle Christen repräsentieren, sie sind hoch erhoben. Im Himmel haben sie einen Sitz, einen Thron. Sie sind gewürdigt, sie sind geehrt als Kinder Gottes, als Könige und Priester. Man könnte sagen, als die Elite des Reiches Gottes. Es steht ja an manchen Stellen sogar im Neuen Testament, dass sie mitregieren werden mit Jesus über diese Welt. Und doch sind sie hier, sind sie vor dem Thron Gottes, um immer wieder neu ihre Krone abzulegen. Die weltliche Krone, das ist der Stolz auf meine Familie, auf meine Herkunft, auf meine eigene Leistung, auf meine Arbeit, die Krone der Fehlerlosigkeit, ich war nicht schuld, ich habe alles richtig gemacht, ich habe immer die richtige Meinung gehabt, der Stolz auf den Wohlstand, was man sich leisten kann, den Stolz auf die eigene Schönheit, wer dazu Anlass hat oder sieht. Und neben diesem Stolz gibt es aber auch den geistlichen Stolz. Menschen, die den weltlichen Stolz überwunden haben, die sind noch nicht durch, sondern sie stehen in der Gefahr des geistlichen Stolz. Stolz auf meine Demut zum Beispiel kann ich sein als Christ. Stolz auf die Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe. Stolz auf die Geistesgaben, die mir verliehen wurden. Stolz auf die Treue, die ich Gott gehalten habe, wenn ich sehe, wie andere ins Wanken gekommen sind und von der Bahn abgeglitten, wie ich da die Spur gehalten habe und wie gut sich Gott auf mich verlassen kann. Stolz auf meine Einsicht, was ich alles erkenne und weiß und gelesen und erfahren habe. Stolz auf die Anerkennung, die mir in der Gemeinde oder in anderen Kreisen von Christen entgegengebracht wird. Stolz auf Sünden, die ich überwunden habe. Das habe ich alles mal, da habe ich drin gesteckt. Da bin ich jetzt raus, das habe ich überwunden, mit Gottes Hilfe natürlich, aber eben schon ich. Auch diese Kronen müssen wir niederlegen vor Gott. Also im Griechischen könnte man das so übersetzen mit abwerfen. Ballen steht da, Ball, wie man den Ball wegschmeißt. Wegschmeißen, aber nicht irgendwo hin, auch nicht in den Müll, sondern vor Gottes Thron niederwerfen. Sich selbst und diese Kronen. Und dann niederfallen. Niederfallen bedeutet nicht knien. Das ist ja schon viel, wenn man vor jemandem kniet. Aber niederfallen bedeutet flach auf der Erde mit dem Gesicht am Boden vor Gott sich niederwerfen. Also die körperlich gesehen die tiefste Form der Demütigung. Viele sagen, das haben wir nicht nötig als Christen. Wir sind Kinder Gottes, wir sind Königskinder, wir sind Könige und Priester. Wir brauchen uns nicht flach auf den Boden zu legen vor Gott. Er hebt uns ja auf seine Höhe. Das ist richtig und falsch zugleich, weil eben genau beides dazugehört. Gott setzt uns auf einen Thron und setzt uns eine Krone auf, weil er uns so wertvoll erachtet, uns so würdig gemacht hat, uns so hoch erhebt. Nicht nur aus dem menschlichen Leben, sondern aus dem Staub der Sünde, aus der Selbstbeschmutzung und Selbstbefleckung und Selbstverachtung, in die wir gerutscht sind, hebt er uns hoch auf einen Thron, der den Elenden aufhebt aus dem Staub und setzt ihn neben die Fürsten. So heißt es im Psalm 113, glaube ich. Dass uns Gott erhebt, ist die eine Wahrheit. Und die andere, dass wir uns vor ihm demütigen, weil wir wissen, ich bin es von mir aus nicht wert. Ich sehe diese große Ehre und Gnade und nehme sie dankbar an. Aber ich weiß, von mir aus bin ich es nicht wert. Ich habe es nicht verdient. Und ich bin immer wieder Sünder und schuldig und muss mich vor ihm demütigen. Und deswegen lege ich meine Krone nieder und werfe mich flach in den Staub. Manche sehen zwischen unserem Beichtgebet, was wir dem Lutherischen, ich armer, elender, sündiger Mensch, und der Tatsache, dass uns Gott erlöst hat und begnadigt und liebt, ein Widerspruch, aber es ist eben keiner, weil die beiden Dinge zusammengehören. Er erhebt mich hoch und ich muss aber erkennen, wo ich herkomme und mich wieder vor ihm demütigen und niederfallen in den Staub, meine Krone ablegen, um zu erkennen, ich selber habe diese Krone mir nicht erarbeitet und die steht mir nicht zu, aber er hat mir sie geschenkt. Und deswegen darf ich wissen, wer ich bin, in dem Selbstbewusstsein der Liebe Gottes, aber auch wissen, wer ich bin in der Erkenntnis meiner Sünde und Unwürdigkeit. Und dann steht, immer wenn diese Tierwesen, das Gott die Ehre gaben, dann haben diese Ältesten, fielen die Ältesten nieder und beteten ihn an. In der Lesung ist mir aufgefallen, in der Übersetzung, das ist Luther 2017, da steht, immer wenn die Tiere das rufen, fallen die Ältesten nieder und beten an, also im Präsens. Im Griechischen ist es sogar Futur. Immer wenn die Tiere das rufen werden, werden die Ältesten niederfallen und Gott anbeten und werden ihre Kronen abwerfen und werden sich flach auf die Erde werfen. Und damit ist gezeigt, das ist etwas, was in Ewigkeit passiert, immer wieder. Nicht nur damals, als es Johannes gesehen hat, nicht nur jetzt in der Gegenwart, sondern in Ewigkeit wird es nicht aufhören, die Ehrung Gottes. Und wir dürfen als Menschen, die erlöst sind, Teil davon haben. Es wird immer wieder passieren, bis in Ewigkeit. Und es passiert jeden Sonntag und wir dürfen daran teilnehmen. Im Himmel und hier auf der Erde, wo Menschen zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben. Hier, wo die Tür zum Himmel offen ist und Menschen den Ruf hören, komm herauf. Und dann nicht selber herauf können, aber vom Geist Gottes ergriffen werden können, um in die Gegenwart Gottes zu gelangen. Und dann einstimmen dürfen in die himmlische Anbetung der vier Tierwesen und der 24 Ältesten. Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Weil das so ist, weil wir in die Anbetung im Himmel einstimmen, habe ich heute nur Lieder rausgesucht, die diese himmlische Anbetung ausdrücken und keine, wo es um die Kirche geht, als Gebäude oder als Organisation. Denn dazu ist die Kirche da, dass sie uns die Tür zum Himmel öffnet. Und deswegen spielt es keine große Rolle, welchen Baustil unsere Kirche hat, wie hoch die Temperatur heute ist in den Bankreihen, welches Musikgenre wir spielen, ob die Orgel vorwiegend erklingt oder das E-Piano oder Gitarren. Auch nicht die Qualität, ob wir eine hervorragende Kirchenmusikerin haben oder ob es jemand macht, der sich mit Ach und Krach abmüht, das auf die Reihe zu bringen und die richtigen Noten zur richtigen Zeit an die richtige Stelle zu setzen. Das alles ist nicht unwichtig, aber nicht entscheidend. Und darüber gibt es nämlich auch hier in diesem Text keinerlei Auskunft über diese ganzen Themen. Musik und Raum und Architektur und Temperatur, das alles spielt keine Rolle. Sondern entscheidend ist die Vollzahl der Ältesten, die zusammenkommen. Die Vollzahl der Gemeinde, die sich trifft, um Gott zu ehren. Und deswegen sage ich auch nicht, jeder sollte und jeder müsste am Sonntagmorgen hier sein, sondern jeder darf dieses Vorrecht gebrauchen, am Sonntagmorgen in der Gegenwart Gottes anzubeten und sich bewusst zu sein, ich tue das nicht als Publikum, als Gast, als Gemeindeglied, sondern ich tue es als Älteste und Ältester, als Priester und König. Ich nehme hier meinen Thron ein in der Kirche, den Thron in der Gegenwart Gottes, aber nicht um mich zu erheben, sondern um mich vor Gott zu demütigen, ihn zu ehren und von ihm geehrt zu werden, als erlöster Sünder, der sich immer neu vor ihm niederwirft und seine Krone ablegt. Selig sind, die Gottes Wort hören und ihren Platz in der Gegenwart Gottes einnehmen.